Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unserer kurzen Tageszusammenfassung an diesem Sonntag. Und der stand in Russland ganz im Zeichen der Trauer um die Opfer des Anschlags vor 2 Tagen nahe Moskau. Da sich ein Ableger des sogenannten Islamischen Staats zu dem Anschlag bekannt hat, gibt es auch in Deutschland Sorge vor erneuter Terrorgefahr. Wir berichten gleich darüber ebenso wie über die Präsidentschaftswahlen in der Slowakei, wo der Kandidat des liberalen Lagers im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte. Zum Ende der Sendung dann, wie gewohnt, unsere Presseschau mit Kommentaren einiger Zeitungen von morgen um kurz vor 11:30. Die Trauer und Anteilnahme in Russland, sie ist groß, vor allem in der Hauptstadt selbst. Vielleicht hätte es des für heute verordneten Trauertags in Russland auch gar nicht bedurft. Nun bleibt abzuwarten, wie der Kreml in den kommenden Tagen und Wochen reagieren wird. Es zeichnet sich zumindest ab, dass der Terroranschlag auch dazu dienen könnte, den Krieg gegen die Ukraine zu verschärfen. Den Trauertag heute in Russland fasst Jürgen Buch zusammen.
Im ganzen Land kamen Menschen zusammen, um der Opfer des Terroranschlags zu gedenken. In vielen russischen Städten brachten die Menschen Blumen, Stofftiere und Kerzen zu improvisierten Gedenkstätten. Zum Tatort, einer Konzerthalle nordwestlich von Moskau, kamen tausende Menschen. Dort waren außerdem die Ermittler weiter im Einsatz und Arbeiter haben auch schon damit begonnen, die Trümmer der abgebrannten und eingestürzten Halle zu beseitigen. Ich möchte denjenigen gegenüber meine Anteilnahme ausdrücken, die ihre Lieben verloren haben. Und ich möchte denen alles Gute wünschen, die schwer verletzt sind, dass sie schnell gesund werden und alles gut wird. Das waren unschuldige Menschen, das waren auch Kinder. Aber diejenigen, die solche Terrorakte begehen, die haben kein Leben. Die müssen schwer bestraft werden. Inzwischen hat auf politischer Ebene eine Diskussion darüber begonnen, für Terroristen, die in Russland eigentlich ausgesetzte Todesstrafe wieder einzuführen. Dazu hat sich auch der Fraktionsvorsitzende der Partei Geeintes Russland in der Staatsduma geäußert, Wladimir Wassiljew. Es gibt jetzt viele Fragen rund um die Todesstrafe. Dieses Thema wird eingehend, professionell und sinnvoll behandelt werden und es wird eine Entscheidung dazu geben, die der Stimmung und den Erwartungen in unserer Gesellschaft entspricht. Was die Hintergründe des Anschlags angeht, so gibt es in den großen staatsnahen Medien und im politischen Diskurs nur eine Interpretation. Die Ukraine wird für den Anschlag verantwortlich gemacht. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat das schon am Morgen nach dem Anschlag behauptet. Präsident Wladimir Putin hat es in seiner kurzen Fernsehansprache am Samstag wiederholt. Beweise dafür liegen bisher nicht vor. Im russischen Exilsender Dosht sagte der russische Investigativjournalist Roman Dobrokhotov: Uns wird erzählt, die Ukraine hätte irgendeinen Korridor vorbereitet, um die Terroristen in ihr Land zu lassen. Also sie hätten ungehindert aus Russland entkommen können. Es stellt sich sofort die Frage, kontrolliert etwa nur die Ukraine diese zwischenstaatliche Grenze? Arbeitet der russische Inlandsgeheimdienst etwa nicht mehr dort beim Grenzschutz? Eine seltsame Erklärung. Die Ukraine hat die Anschuldigungen der russischen Seite zurückgewiesen. Die beiden Bekenner schreiben, der Terrororganisation Islamischer Staat spielen in der Darstellung russischer Politiker keine Rolle. Was dafür sprechen könnte, dass der IS die Tat für sich reklamiert, darüber wird auch in den in Russland noch erlaubten Medien nicht berichtet.
Soweit Jürgen Buch. Und wir haben es gerade schon im Beitrag gehört, in Kiew hat Präsident Zelensky natürlich direkt auf die Andeutungen aus Moskau reagiert, nach denen die Attentäter von Krasnogorsk auf dem Weg in die Ukraine waren, um nach dorthin zu fliehen. Aus Kiew nun Andrea Beer.
Es sei offensichtlich, dass Putin andere verantwortlich machen müsse. Russlands Methoden seien immer dieselben. Zerstörte Gebäude, Schießereien und Explosionen, so Zelensky. Sie haben Hunderttausende ihrer russischen Terroristen hierher in die Ukraine gebracht, um gegen uns zu kämpfen. Ihre eigenen russischen Bürger sind ihnen doch völlig egal. Anstatt sich um seine Bürger zu kümmern, hat Putin 24 Stunden lang geschwiegen, um zu überlegen, wie er das der Ukraine anhängen kann. Das war absolut vorhersehbar. Moskau wolle von sich ablenken, die Anti-Ukraine-Stimmung in Russland weiter schüren und eine weitere Mobilisierung vorbereiten. So deutet auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Lage. Unterdessen wird auch in der Ukraine über die Hintergründe des Terrorangriffs bei Moskau diskutiert, den westliche Islamismus-Experten einer Gruppierung des Islamischen Staats zu schreiben. Der Moskauer Anschlag trage dessen Handschrift. So sieht das auch Ihor Semivolos vom Kiewer Think Tank Zentrum für Nahoststudien. Die von Putin unterstellte Spur in die Ukraine schließt auch er aus. Es sei nicht vorstellbar, dass die Täter des Terroranschlags das umzingelte Konzertgebäude verlassen hätten, in ein Auto gestiegen und ohne Hindernisse in Richtung Ukraine gefahren seien. So Semivolos in Radio NW. Er hält zum jetzigen Zeitpunkt eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes FSB an dem Terroranschlag für möglich. Der russische FSB habe entweder von dem Anschlag gewusst oder diesen zugelassen. Ich schließe nicht aus, dass es weitere Terroranschläge gibt und auch nicht, dass der FSB solche Terroranschläge organisiert. Der Sonntag begann für die Menschen in der Ukraine mit einem landesweiten Luftalarm und der Angriffsbilanz der Nacht zuvor. Von Samstag auf Sonntag befehligte Moskau fast 60 Raketen- und Kampfdrohnenangriffe. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten mehr als 40 abgefangen werden. Angreifer Russland zielte dabei wieder auf die Energieinfrastruktur des Landes. Beispielsweise in Krivi Rih, in der Region Dnipropetrovsk, wurden Stromleitungen und Heizungsnetze beschädigt. Rund 80.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Auch die Infrastruktur in den Gebieten Cherson, Mykolaiv und Odessa sowie den Regionen Lviv oder Sumy waren unter Beschuss und auch die Region Kharkiv war wieder ein Ziel. Dieses Mal wurden Gebäude beschädigt und ein alter Mann getötet, erklärte der ukrainische Katastrophendienst. Nach den Angriffen der letzten Tage seien bis zu 200.000 Haushalte ohne Strom, so Oleg Sinigubov, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kharkiv, am Sonntagmorgen. Die Menschen müssten sich auf weitere Stromausfälle einstellen. Legen Sie Vorräte an, Trinkwasser, Verbrauchswasser und nicht verderbliche Lebensmittel, die Sie brauchen. Laden Sie Ihre Powerbanks auf. Und schauen Sie, dass Sie Benzin für die Generatoren haben. Wir müssen den Stromverbrauch so weit wie möglich reduzieren, um unser Energiesystem zu entlasten. Durch die jüngsten Angriffe fielen in Kharkiv auch Ampeln und Oberleitungsbusse sowie Warnsirenen aus. Auch in Kiew waren in der Nacht auf Sonntag Explosionen und die ukrainische Flugabwehr zu hören. Durch herabfallende Trümmer gingen mehrere Gebäude kaputt.
Aus Kiew war das unsere Korrespondentin Andrea Beer. Und der Terroranschlag nahe Moskau, er hat auch in Deutschland Besorgnis ausgelöst, etwa mit Blick auf die innere Sicherheit bei der kommenden Fußball-EM in diesem Sommer. Die Terrorgruppe, die sich zu dem Angriff in Moskau bekannt hatte, sie ist auch in Deutschland offenbar aktiv. Erst in der vergangenen Woche wurden in Thüringen ja zwei mutmaßliche Islamisten dieses Ablegers festgenommen, da sie einen Anschlag auf das schwedische Parlament geplant haben sollen. Innenministerin Faeser hat nun dazu Stellung bezogen. Aus Berlin mehr von Frank Kapellan.
Die Sozialdemokratin fürchtet, dass die Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan auch hierzulande Attentate vorbereitet. Vom ISPK geht derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus, erklärt die Innenministerin. Sie kann sich dabei auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes berufen. Aus Tadschikistan, Afghanistan und Usbekistan stammende Islamisten sind demnach in Deutschland untergetaucht. Tatsächlich gilt der sogenannte Islamische Staat seit längerem als geschwächt, meint Peter Neumann, Terrorismusexperte vom King's College in London gegenüber der ARD. Doch diese eine Untergruppe, der ISPK, hat offenbar zu neuer Stärke gefunden.
Die Ausnahme ist tatsächlich diese Gruppe, dieser Ableger, der sehr ambitioniert ist, der versucht auch immer wieder im nicht-muslimischen Ausland Anschläge durchzuführen, darunter eben auch in den letzten zwei Jahren einige Anschlagsversuche in Westeuropa.
Jüngstes Beispiel: am vergangenen Dienstag werden zwei Männer aus Afghanistan in Gera festgenommen, die dem ISPK angehören und Anschläge in Stockholm vorbereitet haben. Innenministerin Nancy Faeser dankt den Ermittlern in Thüringen und betont,
dass wir wieder einmal den islamistischen Terrorismus so ernst genommen haben und frühzeitig aufklären konnten, dass Anschlagspläne dort verhindert wurden.
Auch die Anschlagspläne kurz vor Weihnachten in Köln gehen nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes auf den IS-Ableger zurück. Das Erstarken dieser Gruppe verschärft die Gefährdungslage in Deutschland, hatte Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes, betont. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland oder auch die Olympischen Spiele in Paris sind für potenzielle Attentäter eine Steilvorlage, unterstreicht der Terrorexperte Rolf Tophofen bei Welt TV.
Im Kontext des geplanten Anschlags auf dem Kölner Dom war ja immer wieder eine tadschikische Kommandogruppe in Rede. Also von daher kann hier keine Entwarnung gegeben werden. Es gibt ausreichend Schläfer.
Über detaillierte Informationen verfügt auch der amerikanische Geheimdienst, der sogar Putin vor dem bevorstehenden Anschlag in Moskau gewarnt hatte. Mit Blick auf Deutschland wurden demnach in den vergangenen Jahren mindestens 3 Anschläge vereitelt, die vom ISPK vorbereitet wurden. Für Peter Neumann vom Londoner King's College herrscht nach dem Massaker in Moskau nun traurige Gewissheit, dass diese Gruppe zu größeren Anschlägen in der Lage ist.
Die haben ganz offensichtlich Leute rekrutiert, sowohl in Zentralasien als auch in Westeuropa und in Russland, typischerweise oftmals Usbeken, Tadschiken, Kirgisen, die bereit sind, für sie zu agieren.
Das sagt der Terrorexperte Peter Neumann im Beitrag von Frank Kapellan. Die Infrastruktur in Deutschland, sie ist bekanntermaßen in weiten Teilen verschlissen. Es wird viel Geld kosten, sie instand zu setzen und ebenso auch fehlende Eisenbahntrassen und noch immer nicht fertiggestellte Autobahnen endlich so zu Ende zu bauen, dass der ansteigende Verkehr auch weiterhin bewältigt werden kann. Doch der Regierung fehlt bekanntermaßen einiges an finanziellen Mitteln im Haushalt. Und das wird auch für künftige Haushalte gelten, gerade vor dem Hintergrund, dass für die Bundeswehr wesentlich mehr Mittel benötigt werden. Zeit also für Finanzminister Lindner über Alternativen nachzudenken. Mehr aus Berlin von Uwe Jahn.
Privates Geld für öffentliche Infrastruktur. Darin sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, eine Möglichkeit, Schienen, Straßen oder Energienetze auszubauen, obwohl dem Staat das Geld dafür fehlt. Konkret denkt Lindner an die Milliarden, die Versicherungen für Bürgerinnen und Bürger verwalten. Er arbeitet daran, diese Gelder zum Ausbau der Infrastruktur zu mobilisieren, sagte er im Bericht aus Berlin. Details, wie das gehen könnte, nannte er noch nicht. Dabei gab Lindner Bundesverkehrsminister Volker Wissing, auch FDP, recht, der zuvor einen Infrastrukturfonds gefordert hatte, damit Deutschland trotz Schuldenbremse den Modernisierungsstau auflösen kann. In der Bahnbranche wird ein entsprechender Fonds bereits länger gefordert. Der Tagesspiegel berichtet von Planungen, die insgesamt 100 Milliarden Euro dafür vorsehen.
Soweit Uwe Jahn. Es ist 23.18 Uhr und Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Die Bodenoffensive in Rafah, sie wird vielleicht nicht kommen, zumindest wenn es nach dem Willen der Vereinigten Staaten geht. Aber dort, wo Israels Bodentruppen heute sind, da gehen sie weiter intensiv gegen die Hamas vor. Immer wieder stehen dabei auch palästinensische Krankenhäuser im Mittelpunkt, wie auch heute, so schildert es uns Clemens Fehrenkotte.
Dazu gehörten das Nasser-Krankenhaus sowie das Al-Amal-Hospital. Das Al-Amal-Hospital sei von gepanzerten Verbänden abgeriegelt worden. Armeebulldozer würden in Krankenhausnähe eingesetzt, heißt es in einer Erklärung des palästinensischen Halbmonds. Die israelischen Streitkräfte hätten die Evakuierung des Personals, der Patienten und der Vertriebenen aus dem Al-Amal-Krankenhaus gefordert und hätten Rauchbomben in dem Gebiet eingesetzt. Die israelische Armee erklärte, der Einsatz gegen das Al-Amal-Krankenhaus sei in der Nacht eingeleitet worden, Zitat, um die Zerschlagung terroristischer Infrastrukturen und die Ausschaltung terroristischer Akteure in dem Gebiet fortzusetzen. Dazu seien zuvor Luftangriffe auf rund 40 Ziele durchgeführt worden. Die Krankenhäuser im Gazastreifen, dies erklärte die Armee in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt, würden von der Hamas als Stützpunkte und Waffenlager genutzt. Vor knapp einer Woche bereits haben israelische Einheiten das Shifa-Krankenhaus umstellt und nach eigenen Angaben dort hunderte Bewaffnete von Hamas und islamischen Dschihad gefangen genommen. 170 Menschen seien bei Feuergefechten getötet worden. Die Rückkehr der israelischen Armee in Krankenhäuser im Norden und in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens, in Gebieten also, in denen die Armee zuvor erklärt hatte, diese militärisch zu beherrschen, wurde von dem ehemaligen Armeesprecher Ronen Manelis im israelischen Fernsehsender Channel 11 heute Nachmittag so bewertet. Der Staat Israel besitzt nicht die Fähigkeit, die Hamas innerhalb von Monaten so verschwinden zu lassen, dass sie nicht mehr existiert. Das ist eine Lüge zu behaupten, wir würden kurz vor dem Ende der Hamas stehen. Und die größte Lüge ist es zu behaupten, die Anzahl der Truppen, die sich im Gazastreifen befinden, würde für diese Aufgabe ausreichen. De facto befindet sich die Armee bereits in einer anderen Phase des Krieges. Das muss so gesagt werden. Der Krieg ist vorbei und ab hier wird es noch ein Jahr dauern. Unterdessen wird die humanitäre Lage der Bevölkerung im Gazastreifen von UN-Organisationen als katastrophal bezeichnet. Gegenüber der ARD sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, James Elder, der sich in Rafah befindet und der in den vergangenen Tagen auch in den Norden des Gazastreifens hatte fahren können.
It's starting to surpass our ability to describe it. People in the south are running out of options. They're absolutely exhausted.
Es beginnt unsere Fähigkeit zu übersteigen, das zu beschreiben. Den Menschen im Süden gehen die Möglichkeiten aus. Sie sind total erschöpft. Es fehlt ihnen dringend an Wasser und Nahrung. Andere Städte sind zerstört. Khan Yunis ist vollkommen verwüstet, wie ich das in meinen 20 Jahren bei der UN noch nicht gesehen habe. Und weiter im Norden herrscht Hungersnot. Das sieht man. Ich habe das gesehen an hauchdünnen Babys. Ich habe das bei Leuten auf der Straße gesehen, die ihre Hand zum Mund führten. Es ist katastrophal, aber das sagen wir ja schon seit einiger Zeit. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete heute, es seien seit Kriegsbeginn 32.200 Menschen getötet und 74.500 Menschen verletzt worden.
Soweit aus Tel Aviv der Bericht von Clemens Fehrenkotte. Rund 7 Millionen Senegalesen waren heute aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. In den Wochen zuvor war es zu gewaltsamen Protesten gekommen, weil der noch Amtsinhaber Macky Sall die ursprünglich für Februar anberaumte Wahl verschoben hatte. Nach dieser politischen Krise gilt der Wahlausgang nun als offen. Erste Informationen vom Wahltag hat Dunja Sadaki.
Wahlberechtigte konnten zwischen 17 Kandidaten wählen, darunter eine Frau. Als Favoriten gelten der 62-jährige Regierungskandidat Amadou Ba und der 43-jährige Oppositionsvertreter Bassirou Diomaye Faye, der sich als Kandidat des Systemwechsels positioniert hatte. Erst kurz vor den Wahlen waren er und sein populärer Parteikollege Ousmane Sonko aus dem Gefängnis entlassen worden. Ihre vor allem jungen Anhänger sprechen von einem politischen Prozess gegen die Oppositionellen. EU-Wahlbeobachter sagten, die Wahl sei ruhig, effizient und in sehr geordneter Weise verlaufen. Erste vorläufige Ergebnisse werden Anfang der Woche erwartet. Senegal gilt eigentlich als Vorbild für Demokratie und Stabilität in Westafrika und als strategischer Partner für westliche Staaten in der Sahelzone. In Staaten der Region hatten sich in den vergangenen Jahren mehrfach anti-westliche Militärs an die Macht geputscht, etwa in Guinea, Mali, Burkina Faso und Niger.
Im Senegal wurde heute gewählt, das war Dunja Sadaki. Zur nächsten Wahl. In der Slowakei hat der liberale Ex-Außenminister Korczok überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen. In der Stichwahl in 2 Wochen trifft er auf Parlamentspräsident Pellegrini. Dieser tritt für das russlandfreundliche Regierungslager von Premier Fico an. Marianne Allweis über die erste Runde der slowakischen Präsidentschaftswahlen.
Der Applaus in der Parteizentrale von Peter Pellegrini klang verhalten. Ich respektiere das Ergebnis. Selbstverständlich gratuliere ich Ivan Korczok, dass wir beide in die zweite Runde gekommen sind. Anders als in den meisten Umfragen erreichte der Karrierepolitiker und Chef der zweitstärksten Regierungspartei nur Platz 2. Der parteilose Karrierediplomat Korczok besiegte ihn mit mehr als 5 Prozentpunkten Vorsprung. Das definiert wirklich die Ausgangslage vor der Stichwahl komplett neu. Derjenige, der jetzt deutlich mehr anpacken muss, ist Pellegrini, sagt der Meinungsforscher Martin Slosjarik. Der bürgerliche Kandidat Korczok gewann durch seine Kampagne neue Wählerinnen und Wähler dazu und siegte auch in mehreren konservativen Hochburgen in der katholisch geprägten Slowakei, nicht nur in den größeren liberalen Städten. Trotzdem zeigte sich auch der Überraschungssieger Korczok noch nicht in Feierlaune. Das Ergebnis der ersten Runde macht Hoffnung und ermutigt uns. Aber ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Wir wissen alle, wenn wir auch in 2 Wochen gewinnen wollen, dann müssen wir mehr tun. Denn auch Pellegrini konnte ungewöhnlich stark mobilisieren. Beobachter rechnen mit dem bisher engsten Rennen bei einer Präsidentschaftswahl. Sie sehen den linksnationalen Parlamentspräsidenten leicht im Vorteil. Das Ergebnis hat auch gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen in der Slowakei keinen liberal-konservativen Präsidenten wünscht, dass sie einen Präsidenten will, der unsere nationalen Interessen wahrt, der das Land nicht in einen Krieg zieht, sondern von Frieden spricht. Damit spielt Pellegrini auf die Kandidaten auf Platz 3 und 4 an. Zusammen mit deren Stimmen hätte der Koalitionspartner des Ungarn- und Russland-Freundes Robert Fico die erste Runde klar für sich entscheiden können. Da ist zum einen der Ex-Justizminister Stefan Harabin, der Russland nicht für den Aggressor im Ukraine-Krieg hält. Zum anderen der Kandidat der ungarischen Minderheit Christian Forró. Dessen Anhänger dürften für den Politiker des Fico-Lagers stimmen, so der Kommentator Marian Leschko. Noch bedeutsamer sind aber die fast 12% des rechtsnationalen Harabin. Diese Wähler werden nicht alle zur zweiten Runde kommen, doch zu einem entscheidenden Teil werden sie Pellegrini unterstützen. Daher sage ich, eine Situation wie vor 5 Jahren wird sich nicht wiederholen. Damals sind die rechten Antisystemwähler nicht zur Stichwahl gegangen. Auch dadurch konnte Susanna Čaputová ganz klar ihren Gegenkandidaten besiegen. Die scheidende Präsidentin hatte bei ihrer Wahl außerdem von der Wechselstimmung nach dem Journalistenmord profitiert. Auch Korčok, der sich in ihrer Nachfolge sieht, wird von einer Protestbewegung getragen. Allerdings ist diese deutlich kleiner und die Mehrheit für Fico in den Umfragen stabil. Ein zweites liberales Wunder ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlicher.
Soweit unsere Berichte und soweit Marianne Allweis. Und nun ist es Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Zusammengestellt hat sie Sonja Helmke und präsentiert werden sie von Jan Kämmerer.
Der Anschlag auf einen Konzertsaal nahe Moskau mit mehr als 130 Toten beschäftigt viele Kommentatoren. Die Terroristen von Krasnogorsk bei Moskau haben Russland nach Meinung der Volksstimme aus Magdeburg an seiner empfindlichsten Stelle getroffen. Die Attacke lässt schlimme Erinnerungen an frühere Attentate und die Rachefeldzüge darauf wach werden. Obwohl offensichtlich IS-Terroristen am Werk waren, war der Kreml sofort mit einer Komplizenschaft der Ukraine bei der Hand. Kiew wies das empört zurück. Das Straubinger Tagblatt spricht von einem Ablenkungsmanöver des russischen Präsidenten. Weite Teile des Riesenreiches sind für seine Desinformationspolitik empfänglich. Das Manöver ist jedenfalls reichlich durchsichtig. Putin versucht, der Ukraine die Schuld für den Terroranschlag in die Schuhe zu schieben, um die eigenen Versäumnisse und Fehleinschätzungen damit zu kaschieren. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg bezeichnet es als reichlich früh, um Schuldige zu benennen. Auch wenn russische Sicherheitskräfte in rekordverdächtiger Zeit die Täter ausfindig machten und präsentierten, glaubwürdig ist genau das nicht. Zumal Putin noch vor wenigen Tagen Terrorwarnungen aus Washington in den Wind schlug. Aus Sicht der Augsburger Allgemeinen bedeuten die Schuldzuweisungen in Richtung Kiew für den Krieg in der Ukraine nichts Gutes. Wenn der Kreml bei seiner Linie bleibt, nach der die Regierung in Kiew mindestens Helfer, wenn nicht gar Auftraggeber für das Massaker war, wird Putin im dritten Kriegsjahr sicher keinen Gang zurückschalten. Dass eine neue russische Offensive damit auf einer Lüge gründen würde, ist ihm so gleichgültig wie die Toten von Krasnogorsk. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf die erste Runde der Präsidentschaftswahl in der Slowakei ein. Dass der frühere Außenminister Ivan Korčok so deutlich vor Peter Pellegrini liegen würde, dem Kandidaten aus der Regierungskoalition von Ministerpräsident Robert Fico, war so nicht zu erwarten. Für die Stichwahl in 2 Wochen sagt das aber noch wenig. Zu viel sollte man sich von der Entscheidung über das höchste Staatsamt nicht erwarten. Gesetze werden immer noch im Parlament beschlossen. Die außenpolitische Richtung wird von der Regierung bestimmt. Dagegen gibt die Süddeutsche Zeitung zu bedenken, wie bei so vielen Wahlen in westlichen, demokratischen Ländern geht es auch in der Slowakei mit ihren 5,4 Millionen Einwohnern längst nicht mehr nur darum, ob ein Kandidat konservativ oder progressiv denkt, ein bisschen katholischer oder säkularer ist. Es geht um den Erhalt des demokratischen Systems.
Soweit unsere Pressestimmen und damit geht nun dieses Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk so langsam dem Ende entgegen. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk mit Detlef Karg im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.